Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Projektleiter, Geschäftsführer und Architekt eines eigenen Büros in einer Person. Klingt extrem aufregend und auch nach vielen Herausforderungen. Räume planen, Behördengänge, Gespräche mit dem Bauherren und man braucht eine große Portion Organisationstalent. Aber am Ende ist immer alles perfekt. Und darauf kommt es nämlich an. Denn heute sprechen wir mit unserem Gast Thomas Thaler über seinen Job als Architekt, Erfahrungen mit Bauherren und die Kunst, den Kunden rundum glücklich zu machen. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was Lean-Konzept, was das ist und andere moderne Planungsmethoden, dann ist dieses Gespräch heute genau das Richtige. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, lieber Daniel, schönen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da dabei sein darf.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, Thomas Thaler, habe jetzt schmunzeln müssen bei deinen einleitenden Worten. Bin Architekt, habe ein eigenes Büro in Innsbruck seit rund 20 Jahren, mittlerweile eine Dependance in Linz, also wir reden jetzt von Österreich. Habe in Innsbruck Architektur studiert, war dann eine Zeit lang unterwegs in unterschiedlichen Büros und habe mich dann eigentlich, war das immer schon so ein bisschen mein Traum und mein großes Bild von meinem Leben, selbstständig gemacht in Innsbruck mit einem kleinen Büro, das heißt SFI, Architectural Collaboration. Und wenn man da googelt, wird man sehen, wie dieses Logo ausschaut und der eine oder andere wird sich dann vielleicht fragen, was heißt denn dieses komische Akronym? Und das darf ich vielleicht gleich von wegnehmen. Das ist ein lateinisches Akronym, weil ich Architektur und Philosophie studiert habe. Aber die Philosophie habe ich nicht abgeschlossen. Aber das ist immer so ein bisschen ein Herzensthema gewesen und ist das immer noch von mir. Und dieses SFI ist ein lateinisches Akronym. Das heißt SP für Spatium, PHI für Philosophie, also Raumphilosophie. Und das hintere, das letzte I in dieser Grafik, in diesem Logo, war so ein bisschen am Anfang meine Idee, wer weiß, wie es geht, vielleicht bin es nur ich alleine, wer weiß, wie groß wir werden, vielleicht sind wir nur in Innsbruck, wer weiß, wie gut wir werden, vielleicht sind wir auch international. Also das war so ein bisschen meine Zukunftsvision, zu sehen, wohin es uns treibt und wir sind mittlerweile auch international tätig, aber sind lokal bedingt einfach in Österreich ansässig.
Ja, okay, schöne Entwicklung, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Was mich immer natürlich auch interessiert, wie kommt man zum Bauwesen, Architektur im Allgemeinen? War das familiär geprägt? Hattest du irgendwie ein Umfeld, was dich da ein bisschen hinzu motiviert hat? Wie ist es denn dazu gekommen?
Weder noch, also ich komme aus ganz einfachem Hause. Der Vater war Taxifahrer, die Mama war Haushälterin oder ist Taxifahrer. Meine Eltern sind Gott sei Dank beide noch gesund und beide im Leben. Aber es war bei mir so, dass ich eigentlich von Kindheit an immer gerne gezeichnet habe. Das war immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Ob das in der Volksschule diese Religionshefte waren, die man da gekriegt hat, wo ich halt einfach immer alles Mögliche gezeichnet habe. Und das ist dann dahin übergegangen, dass in der Hauptschule für andere Schulkollegen und Freunde halt auch diese Hausaufgaben, was das Zeichnen, ob das Darstellen Geometrie war oder sonstiges, erledigt habe. Logischerweise gegen ein kleines Entgelt damals für ein paar Schilling. Also war ein bisschen Geschäftssinn war dann schon ein bisschen dahinter und habe dann immer etwas mit Zeichnen gesucht und nachdem ich die Hauptschule fertig gehabt habe, war irgendwie das Interesse, ich möchte weiter Schul gehen. Also es war die Frage, gehst du in eine Lehre? Ich habe dann eine Schnupperlehre auf der Baustelle gemacht. Ja, das ist schon toll, so ein bisschen Handwerk und so, das hätte mir schon angefallen. Aber eigentlich wollte ich weiter Schule gehen, etwas, was mit Zeichnen zu tun hat. Und das war eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich habe mir die fortbildenden Schulen angeschaut, also das waren dann bei uns HTL oder Gymnasien. Und habe einfach die Wochenstunden zusammengezählt, wo ich am meisten mit Zeichnen zu tun habe. Und es war bei mir dann so, dass es einfach die HTL für Hochbau in Innsbruck war dann die, geworden ist. Die hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Stunden plus gegenüber der HTL für Maschinenbau gewonnen und bin dann in die HTL für Hochbau gekommen. Das ist quasi so eine Ausbildung, die man dann mit Matura, Schrägstrich Abitur abschließt. Und ist dann sozusagen ein Bautechniker. Das heißt, du hast nach dieser HTL hast du den Lehrberuf des Maurers, den Lehrberuf des Zimmerers und den Lehrberuf des bautechnischen Zeichners abgeschlossen und kannst dich dann entscheiden, gehe ich dann wirklich in die Praxis auf die Baustelle oder gehe ich in ein Büro oder studiere weiter. Und ich habe dann nach dieser Matura war für mich irgendwie klar, ich gehe an die Uni und studiere Bahningenieurwesen, weil mein damaliger Lehrer an der HTL einfach mir die Option auf den Tisch gelegt hat, geh an die Uni, studiere Bahningenieurwesen, arbeite bei mir parallel im Büro und jetzt fertig bist, steigst ein. Und das war für mich eine Zukunftsperspektive, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist spannend. Hab dann aber gesehen, kann mich noch erinnern, 8 Uhr CD, Mathematik 1 Grundlagen. Und wir mussten um 8 Uhr da sein und meine Schulkollegen von der HTL sind alle erst so gegen 10 Uhr auf die Uni gekommen und haben dann im Forum gemütlich einen Kaffee getrunken und ein bisschen geplaudert und die sind immer später gekommen, die sind immer lange an der Uni geblieben. Und ich habe mir dann immer gedacht, was machen denn die da? Und dann habe ich so ein bisschen immer so auf die Architekturfakultät rüber geschielt und habe dann im zweiten Semester gewechselt und bin jetzt unglaublich froh und bin genau dort angekommen und dort zu Hause oder dort am Weg, wo ich einfach hinkomme.
Sehr stark. Kommen wir auch zu einem deiner Steckenthemen, und zwar das ist das integrale Planen. Also viele auf dem Gebiet spezialisieren sich ja eher, also sie sind halt in einem Bereich, wie zum Beispiel die Bauaufsicht, Bauleitung, extrem gut, aber du hast ja in dem Fall dein Angebot generalisiert. Du beschäftigst dich vor allem dann mit dem Thema integrales Planen, kümmerst dich mit deinem Team um alles wirklich rund um das Bauprojekt. Das heißt, Ausschreibung, Behördengänge, die Planung an sich, aber auch die Bauaufsicht. Inwieweit unterscheidest du dich da von den anderen Unternehmen, anderen Büros und warum hast du dieses Konzept gewählt?
Also einen ganz einfachen Grund, weil es für mich ein logischer Schritt ist, der einfach mit Hausverstand und mit einer Kundenzufriedenheit zu tun hat. Weil wenn ich jetzt einen Kunden-Auftraggeber habe und der hat 4, 5, 6, 7 Ansprechpartner ihm gegenüber, dann schaltet er irgendwann mal aus und sagt einfach, macht's. Weil er zu jedem Vertrauen entwickeln muss, weil der Tragwerksplaner vielleicht das eine sagt, der Baustellenkoordinator das andere, der Bauleiter sagt wieder was anderes und der Architekt meint's irgendwie ganz anders. Und dann ist der Kunde-Bauherr ist mit so vielen Meinungen konfrontiert, dass er irgendwann mal sagt, ich habe da ein paar Spezialisten, die werden schon wissen, wie es geht. Das wird am Ende des Tages dann schon passen. Und wenn wir uns einfach die Baustellen anschauen, es passt am Ende des Tages passt genau gar nichts, weil nahezu jedes Bauprojekt am Ende des Tages nichts anderes ist wie eine Ansammlung von Kompromissen. Die Krux ist halt nur, dass am Ende des Tages der Bauherr das selten zugeben wird, dass es alles Kompromisse waren, weil es A vielleicht nicht weiß und weil er B vielleicht einfach froh ist, dass es vorbei ist. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch, muss ich fairerweise sagen, in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachexperten, dass es einfach unglaublich schwierig ist, weil wenn ich am Tragwerksplaner nur jetzt als Beispiel sage, du, ich möchte so und so haben, und der mir dann erklärt, nein, das mache ich nicht, ich werde nur für einmal berechnen bezahlt, dann gebe mir das Messer im Sack auf. Weil am Ende des Tages ist unsere Aufgabe, ein tolles Projekt zur Zufriedenstellung unseres Auftraggebers zu liefern. Und wenn wir das im Vorfeld nicht schaffen, aus fehlender Misskommunikation oder aus Missverständnissen, dann haben wir im Vorfeld etwas falsch gemacht. Und wir haben dann, du nennst es jetzt integrale Planung, mir ist relativ egal, wie man das nennt. Wir bezeichnen unser Team, weil wir arbeiten mit sehr vielen externen Partnern zusammen, mittlerweile einfach nur als Projektpartner. Wir haben das mittlerweile so, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, sogar so zusammengebracht, dass wir alle 14 Tage eine Online-Session haben mit dem gesamten Team, wo alle von der Lichtplanung bis zur Landschaftsplanung, vom Tragwerksplaner bis zum Haustechnikplaner, bis zur Bauphysik, bis zur Baustellenkoordination, wo alle da sind. Also alle 14 Tage gibt es einen Online-Termin mit Open End, wo wir Sachen aus der Kommunikation, aber logischerweise auch konkrete Projekte besprechen und die Dinge miteinander durchgehen und auf ein Ziel hinarbeiten. Und das eine Ziel ist im Prinzip, ein Projekt zu liefern, mit dem unser Auftraggeber einfach einen Riesenspaß in der Garde hat. Mhm.
Jetzt einmal aus meiner Sicht, ein Auftraggeber, in dem Fall der Bauherr, kommt auf euer Büro zu. Mhm. Und er bekommt dann letztendlich einen Ansprechpartner und dieser Ansprechpartner koordiniert dann mit eurem Team und externen Partnern. In dem Fall sind das ja dann diese Fachplaner, wie du gesagt hast, Tragwerksplanung, Bauphysik, Heizung, Lüftung und so weiter, koordiniert er dann in der gemeinsamen Planung, so dass es halt alles richtig läuft. Das ist so der, sagen wir mal, euer Kernaufgabe oder das Geschäft bei euch.
Es geht sogar noch weiter. Spielen wir es einfach mal so durch. Ein potenzieller Auftraggeber kommt zu uns. Welchen Vorteil hat er, wenn er zu uns kommt? Er hat nur einen Ansprechpartner. Also das heißt, der Auftraggeber muss zu dieser einen Person, in den meisten Fällen bin ich sie oder halt jemand aus meinem Team, ein entsprechendes Vertrauen aufbauen. Und wir erklären unseren Auftraggeber dann immer auch, es ist relativ einfach, wir sind die Letzten, die rausgehen und das Licht abdrehen. Das heißt, das Projekt ist dann wirklich fertig, bezugsfertig, es ist gereinigt, der Vorhang hängt dort, wo er hinkommt, der Fernseher steht dort, wo er hinkommt, ist auch eingestellt und die Programme sind programmiert. Du holst deinen Koffer, deine Zahnbürste, Hund, Katz, Maus und ziehst ein. Du musst dich nicht noch darum kümmern, wo stelle ich jetzt das Sofa hin, wo kommt mein Möbel her? Es ist alles wirklich bezugsfertig. Und dafür hast du jetzt als Kunde, als Auftraggeber nur einen Ansprechpartner, weil du hast ja sonst in deinem Alltag viele Dinge, um die du dich kümmern musst. Familie, Freunde, Beruf etc. etc. Jetzt hast du ja am Abend ja gar keine Zeit, dass du dir um die Baustelle auch noch kümmerst. Und dafür sind wir da. Und wenn wir von dir als Kunden Entscheidungen brauchen, bereiten wir diese Entscheidungen entsprechend vor, zeigen dir die Optionen und treffen nachher gemeinsam die Entscheidungen. Und es geht Leistungsphase für Leistungsphase durch. Das geht nicht nur in der Planung so, sondern wirklich bis zur Fertigstellung des Projektes über die Baustelle drüber hinaus. Es ist ja auch, vielleicht darf ich den Satz noch dazu sagen, es ist unser Slogan, den wir jetzt seit 2 Jahren haben. Wir sind die Dirigenten für Ihr Bauorchester. Jetzt kommt vielleicht die Frage, weil das wurde mir auch schon immer wieder mal gestellt, ja, warum Dirigenten, ihr seid ja Tiroler, warum ist das keine Blasmusik und warum bist du nicht der Kapellmeister? Also einen ganz einfachen Grund, weil wir unser Tun und unsere Arbeit sehr viel mit Baukultur verbinden. Ja, Blasmusik ist auch Kultur, aber wir sehen das eher in der Hochkultur, sprich im orchestralen Bereich, als in der Volksmusik angesiedelt. Also was wir nicht können, sind so klischeehafte Bilder zu liefern. Also wenn zu uns jemand ins Büro kommt und sagt, ich habe da ein schönes Haus gesehen in den Zillertaler Bergen, können Sie mir das machen? Dann bin ich der Erste, der sagt, wenn Sie wissen, wo steht, fahren Sie dorthin, klopfen Sie an die Tür, fragen Sie, wer das gemacht hat, gehen Sie zu dem. Bin ich ganz der Falsche. Wenn aber jemand zu uns kommt und sagt, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie könnte man denn das lösen? Dann wird es für uns spannend und dann können wir auch dementsprechend gut arbeiten.
Okay. Apropos Projektleitung. Ich kann mir das durchaus schwierig vorstellen, vor allem wenn man dann interdisziplinär mit so vielen unterschiedlichen Fachplanern zusammenarbeitet. Jeder hat ja so ein bisschen seine eigenen Augen für seinen Bereich und vielleicht jetzt nicht so viel Interesse für die anderen Bereiche. Wie schafft man das oder was sind die größten Herausforderungen gerade in der Projektleitung, wenn man mit so vielen anderen Partnern zusammenarbeitet?
Wir alle waren ja vermutlich einmal in früheren Jahren in einem Kindergarten. Und ungefähr so, glaube ich, muss man sich das vorstellen. Also, dass wir dort hingekommen sind, wo wir jetzt sind, und ich muss fairerweise dazu sagen, wir sind jetzt mit dem, was wir tun und wo wir hinwollen, relativ noch am Anfang. Also meine Vision beginnt erst Licht zu kriegen. Aber da, wo wir jetzt sind, das hat rund 2 Jahre im Vorfeld an Kommunikation gebraucht. Das heißt, wenn ich meine Baustelle anschaue, du brauchst im Vorfeld zu einer Baustelle, brauchst du eine Handvoll Fachexperten. 5, 6, 7, 10 unterschiedliche Fachgebiete, eben von der Landschaftsplanung bis zur Tragwerksplanung, Lichtplanung, alles Mögliche durch, oder? Bis hinein sogar zur Farbenlehre. Und jetzt kannst du immer sagen, ich bin Generalist, ich mache das alles selber. Wir in unserem Büro wissen aber sehr gut und sehr genau, wo wir gut sind und wo wir Hilfe brauchen. Und diese Hilfe holen wir uns einfach von außen, von diesen Fachexperten, unseren Projektpartnern. Und es hat im Vorfeld doch rund 2 Jahre gedauert, um alle, nach diesen rund 20 Jahren Büroerfahrung, um alle Fachexperten, mit denen wir zu tun gehabt haben, abzuklopfen, mit denen zu reden und denen zu erklären, wo wir hinwollen und sie zu motivieren, bei uns als Projektpartner mit dabei zu sein. Ich habe es immer so erklärt und gesagt, in der Baubranche ist ja das ein absurdes Novum, dass du bei jedem Projekt mit einer neuen Mannschaft antrittst. Erklär mir einen Fußballverein, der zu jedem Spiel mit 11 neuen Spielern antritt. Wirst du keinen finden. Wenn jetzt Bayern München hernehmen, egal wie gut oder schlecht die momentan sind, komplett egal, aber die spielen nahezu immer mit denselben Spielern. Außer ist es einer verletzt und wird ausgetauscht. Was machen wir in der Baubranche? Du hast einen Architekten, der gewinnt vielleicht einen Auftrag für ein öffentliches Gebäude und dann wird das Team neu zusammengestellt. Und bis sich dieses Team findet, bis die sich untereinander verstehen, bis die richtig kommunizieren, bis die Linkheit weiß, was die Rechte tut, sind die ersten Fehler schon passiert. Und genau das ist der Punkt, was wir vermeiden wollen. Es geht bei uns sehr gut mit privaten Auftraggebern im B2B und B2C-Bereich. Wo es langsam auch Fahrt aufnimmt, ist in der öffentlichen Hand. Wenn ich mir primär die Wettbewerbe anschaue, weil bei den Wettbewerben es mittlerweile auch so ist, wenn wir bei einem EU-weit offenen Wettbewerb teilnehmen, dann steht mittlerweile in den Auslobungen auch drin, dass nach dem Wettbewerbsverfahren, im Verhandlungsverfahren, der Architekt und sein Team eingeladen werden. Früher, auch jetzt noch, ist es so, der Architekt wird zum Verhandlungsverfahren eingeladen und dann werden die Fachexperten neu ausgeschrieben. Das heißt, wenn ich im Vorfeld mit einem Tragwerksplaner an dem Wettbewerb arbeite und ich mit meinem Tragwerksplaner dieses Projekt dann auch gewinne, dann habe ich vielleicht die goldene Wandernadel bekommen, aber mein Tragwerksplaner muss sich wieder neu bewerben, was total absurd ist. Und um deine Frage zu beantworten, was die Herausforderungen waren, ist echt einfach nur reden, 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 reden.
Genau. Kommunikation ist häufig der Schlüssel zum erfolgreichen Projekt. Kann ich definitiv zustimmen. So, auf der einen Seite seid ja ihr Planer. Auf der anderen Seite gibt es ja auch den Auftraggeber, also den Bauherren in dem Fall. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit den Bauherren? Vielleicht steigen wir mal so ein, was sind denn so die häufigsten Fragen, die sich die Bauherren denn immer wieder stellen, wenn sie gerade mit euch zusammenarbeiten?
Kann ich mir das leisten? Mhm. Wo ist mein Vorteil? Und was heißt bezugsfertig? Interessanterweise, also für mich ist der Begriff bezugsfertig eigentlich vollkommen klar. Und ich habe mittlerweile in der Erfahrung gelernt, dass ich da noch eins drauflegen muss, dass ich jedem dann erklären muss, das ist so, wie wenn du in ein Hotelzimmer einziehst. Und wenn wir eine wirklich gute Arbeit gemacht haben, dann steht am Tisch eine Blumenvase mit ein paar schönen Blumen drin und im Kühlschrank ist eine Flasche Prosecco und zwei Gläser drin. Oder? Das ist sozusagen für uns der finale Abschluss eines Projektes, ja. In den meisten Fällen verstehen unsere Auftraggeber unter dem Begriff bezugsfertig, ja, da muss ich noch meine Leuchten besorgen, da muss ich noch zum Küchenplaner gehen und da muss ich noch irgendwo zum Möbelhändler hingehen, meine Vorhänge und mein Sofa holen, oder? Also ich bin jetzt, vorhin waren wir beim Begriff der Kommunikation auf unserer Seite noch hinten sozusagen, sprich in die Planungsgebiete hinein. Genauso ist Kommunikation ausschlaggebend nach vorne aus zu unseren Auftraggebern. Wenn unsere Auftraggeber die Idee aber dann verstanden haben und viele verstehen es, wir haben dazu auch ein kurzes Video gemacht, was man auf unserer Webseite sieht, so relativ niederschwellig und einfach erklärt. Wenn die Auftraggeber das dann aber mal verstanden haben, dann sind sie einfach nur happy. Also kurze Anekdote, es war vor, glaube ich, 2 Wochen, ist ein Auftraggeber ohne Termin zu uns ins Büro reinkommen, mit dem Vertrag von uns in der Hand, den wir eine Woche zuvor bei Ihnen zu Hause besprochen haben. Und ich sage, ja, lest euch das in Ruhe durch. Wenn Fragen sind, taucht es bitte auf. Und dann kommt er ohne Termin zu uns ins Büro rein, dann schaue ich es an, Stefan, was ist los? Er wollte mir nur den unterschriebenen Vertrag vorbeibringen. Sag ich, war schon unterschrieben? Ja, klar. Du, jetzt bin ich froh, weil jetzt musst du dir meinen Kopf zerbrechen. Und das ist im Prinzip das, was wir am liebsten tun, oder? Wenn wir es schaffen, dass unsere Auftraggeber keine schlaflosen Nächte haben, wenn unsere Auftraggeber ruhig ihren Job und ihre Dinge machen können, wenn unsere Auftraggeber auf die Baustelle kommen und sehen, was passiert, und sie einfach jeden Tag oder jede Woche darauf freuen können. Was logischerweise auch klar ist, und da müssen wir auch unsere Auftraggeber immer wieder briefen und sie auch schulen, unsere Auftraggeber dürfen auf der Baustelle keine Anweisungen geben. Weil es ist ja ganz einfach und logisch, jetzt hast du irgendeinen Handwerker auf der Baustelle, sei es ein Fliesenleger, sei es ein Maler, sei es ein Bodenleger, was auch immer. Dann kommt der Bauherr und schaut und dann hat der Handwerker eine Frage. Ma, wie wollen sie denn das? Soll ich da jetzt eine Sockelleisten machen? Wie hoch soll ich denn mit den Fliesen rauffahren? Wenn der Bauherr dann sagt, ja, was machst du jetzt so, wie du glaubst, dann ist der Fall erledigt. Weil der Handwerker vielleicht nicht in den Plan hineingeschaut hat, weil der Handwerker vielleicht nicht den Plan lesen wollte und der Handwerker mir gegenüber, wenn ich dann die ÖBA mache, mir dann gegenüber erklärt, der Bauherr hat gesagt, er will es so haben und wer zahlt, schafft an. Deshalb steht bei uns in den Verträgen zum Beispiel auch drinnen, für unsere Auftraggeber, für unsere Bauherren, sie dürfen keine Anweisungen auf der Baustelle geben. Und das ist auch ganz okay und das, was mir am meisten freut, ist, wenn mich dann ein Handwerker anruft von der Baustelle und sagt, du, jetzt hat der Bauherr da, er hat gesagt, ich muss die fragen, dann weiß ich, dass es funktioniert.
Mhm. Ja, interessant, interessant. Du hast ja gesagt, Bauherren sowohl B2B, also sagen wir mal, Unternehmen kommen auf euch zu, wollen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein gewisses Gebäude bauen, aber auch private Bauherren. Also letztendlich macht ihr dann wirklich für jeden diese Art von Projektabwicklung oder sagst du auch, okay, es gibt gewisse Bauherren, die zum Beispiel nicht in Frage kommen? Gibt es sowas auch?
Natürlich. Also wir sind, ich würde fast sagen, viel besser im Nein wie im Ja sagen. Also einen ganz einfachen Grund, also wir machen nicht jeden Auftrag. Vielleicht ganz kurz, wie bei uns ein Auftrag oder eine Zusammenarbeit zustande kommt. Ein potenzieller Auftraggeber meldet sich bei uns im Büro aus irgendeinem Kanal. weil er auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn irgendwo etwas von uns gesehen hat und gesagt, das klingt interessant. Dann ruft er vielleicht im Büro an oder schickt eine E-Mail herein, wie auch immer. Das Erste, was dann passiert, ich telefoniere mit diesem potenziellen Auftraggeber und kläre mit ihm einfach mal, worum geht's denn eigentlich? Um in einem ersten unverbindlichen und niederschwelligen Gespräch, das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, um herauszufinden, können wir Ihnen überhaupt helfen? Sind wir für Sie überhaupt die Richtigen? Weil wenn der Auftraggeber sagt, ich brauche eh nur einen Einreichplan, sind wir die Falschen. Wenn der Auftraggeber sagt, ich habe schon einen Plan, ich brauche einen Bauleiter, sind wir die Falschen. Oder? Und das kannst du relativ rasch in einem Gespräch klären. Was mir bei dem Gespräch aber auch wichtig ist, ein erstes Gefühl für mein Gegenüber herauszufinden, was ist das für ein Charakter? Und ich kann das ganz gut über die Stimme machen. Das heißt, wenn ich mit dir telefoniere, klingt sympathisch, oder? Klingt unsympathisch, oder? Das ist so die erste Intention. Und die erste Intention ist oft nie die schlechteste. Und dann gibt es einen zweiten, unverbindlichen, kostenlosen Termin vor Ort, dass wir uns, also beim potenziellen Auftraggeber vor Ort, dass wir uns das einfach einmal miteinander anschauen und uns persönlich einmal kennenlernen. Weil wenn wir gemeinsam ein Projekt machen, dann dauert es in der Regel 2 Jahre. Und wenn wir uns von Anfang an nicht schmecken können, uns nicht sympathisch sind, macht eine Zusammenarbeit keinen Sinn. Und das ist dann quasi der zweite Reibungspunkt, wenn wir dann sehen, bist du ein netter Kerl oder ist eine tolle Familie oder ein lässiges Unternehmen, würde mich freuen. Und wenn das vice versa gut funktioniert, dann bekommt dieser Auftraggeber für uns ein entsprechendes Angebot für die Projektphase 0 und 1. Und die Projektphase 0 und 1 ist für uns quasi die erste Ideenfindung. Weil jetzt gibt's, wenn du vom B2B sprichst, jetzt gibt's ein Unternehmen, das möchte seinen Betrieb umbauen, was mir fast lieber ist wie neu bauen. Umbauen, sanieren, erweitern, reduzieren, was auch immer. Es gibt andere Funktionen und sowas. Und dann machen wir in dieser Projektphase 0 und 1 ein erstes Konzept. Das heißt, du nimmst ein bisschen Geld in die Hand, nicht allzu viel, aber du nimmst ein bisschen Geld in die Hand und wir entwickeln eine erste Idee für dich, wie wir deine Frage für dich wie einen Maßanzug entsprechend lösen können. Und bei dieser Projektphase 0 und 1 bekommst du von uns die entsprechende Planung. In den meisten Fällen 3 adäquate Materialien dazu. Warum? Weil uns geht es ja da ganz stark um Atmosphären und Stimmungen. Du kriegst dann Kostenvorschau und eine Terminvorschau dazu, damit du die entsprechende Entscheidungsgrundlage hast. Und das wird dann nach einer gewissen Zeit bei dir präsentiert. Ich rede jetzt mal so von 4, 6, 8 Wochen, je nach Größe des Projektes, bis wir die erste Idee entwickelt haben. Und dann präsentieren wir das bei dir oder bei uns im Büro. Und dann hast du eine Nachdenkpause und kannst dann überlegen, cool, hätte ich mir so nicht vorgestellt, aber ist denkbar. Dann gibt es ja ein paar Abers, die es zu lösen gilt. Und dann machen wir dir ein zweites Angebot für die komplette Projektbetreuung. Wirklich die Dirigenten. Wie ich vorhin gesagt habe, wir sind dann die Letzten, die rausgehen und das Licht abdrehen. Wenn das für dich dann eine spannende Option ist, wenn du sagst, da brauche ich mir nichts mehr kümmern, oder? Kurze Anekdote, wir haben nicht unlängst ein Projekt fertiggestellt, da ist der Bauherr, glaube ich, einen Monat vor Fertigstellung mit seiner Frau auf Urlaub gegangen. Und jeder von uns weiß, der schon mal gebaut hat, vor der Fertigstellung geht es drunter und drüber auf der Baustelle. Und der Bauherr ist nach Japan geflogen mit seiner Frau, weil er dort beruflich zu tun hatte und sagt dann ganz cool, ja, was soll ich auf der Baustelle? Das Team vom dann hat eh alles im Griff. Und so war es dann auch. Sie sind irgendwie 6 Wochen später sind sie durchgekommen und sind eingezogen. Voll erledigt.
Ja, das ist doch ein schönes Erlebnis und auch ein schönes Feedback und vor allem auch das Vertrauen, dass der Bauherr an euch wiedergibt, eine Bestätigung eurer guten Arbeit. Du hast ja auch am Anfang erwähnt, ihr seid auch international tätig. Jetzt haben wir so ein bisschen von ein paar Projekten in Österreich gesprochen. Inwieweit unterscheiden sich jetzt denn die internationalen Projekte von denen, die ihr in Österreich abwickelt?
Natürlich von der Gesetzeslage her. Und jetzt muss ich das ein bisschen relativieren. International sind logischerweise nur kleine Projekte, die wir gemacht haben. Dort und da mal ein Wohnungsumbau oder ein Hausumbau, das relativ einfach geht. Aber auch dort müssen wir uns den entsprechenden Partner dann vor Ort suchen. Also ich kann, also wenn jetzt Österreich hernehme, unsere Projektpartner sitzen in Österreich und auch im Umfeld, sprich Südtirol und Bayern, weil du die ganzen Dinge ja relativ einfach über die digitalen Medien lösen kannst. Also mit so Zoom, Teams, wie auch immer diese heißen, virtuellen Meetings, ja. Und es ist dann auch so, wenn ich jetzt nur zum Beispiel einen Tragwerksplaner hernehme, ein Tragwerksplaner muss logischerweise auch auf die Baustelle kommen können im Vorfeld, wenn es jetzt um einen Umbau geht und sich das bestehende Tragwerk anschauen. Das heißt, es macht Sinn, wenn der halbwegs in der Nähe ist. Ein Haustechnikplaner muss das jetzt nicht zwingend machen, weil die Sachen, die er braucht, kann ich ihm auch entsprechend vor Ort eruieren. Wenn wir jetzt aber, wir waren in Augsburg, wir waren auch schon einmal in Sao Paulo, wenn wir uns diese Dinge da anschauen, dann ist es aber so, dass du logischerweise vor Ort ganz andere Bedingungen hast und dir auch den entsprechenden Partner suchen musst. Insofern ist es in unserer Branche und für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig, ein internationales Netzwerk zu knüpfen von entsprechenden Fachexperten, egal wo die sitzen, weil es könnte sein, dass wir auch einmal in, weiß ich nicht, Dortmund oder in Frankfurt oder in Frankreich bauen und dann brauchst du halt dann entsprechende Partner. Wenn du dann aber erst anfängst zu suchen, wenn du dort zu tun hast, ist es eigentlich schon zu spät, weil dann musst du zuerst eine Vertrauensbasis aufbauen.
Okay. Auf deiner LinkedIn-Seite sprichst du ja auch um das Thema Lean. Was ist denn das Lean-Konzept? Oder man spricht auch manchmal vom Lean-Management. Worum geht es denn dabei?
Ich glaube, da könnten wir jetzt den ganzen Tag drüber reden. Ich fasse mich kurz. Die Grundidee von Lean ist nichts anderes wie eine Vermeidung von Verschwendung. Wen Lean interessiert, der möge bitte nachlesen. Toyota Production System etc. etc. Wir reden in der Baubranche, reden wir von Lean Construction Management und in unserem Fall machen wir Lean Design und Lean Construction Management, sprich Lean Design bewegt sich im Bereich der Planung und Lean Construction Management bewegt sich im Bereich der Baustelle. Die Grundidee dahinter ist einfach, schau genau hin und überleg dir, was du tust und vermeide einfach Verschwendung. Ganz normaler Planungsprozess, wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, wir als Architekten machen eine Planung, dann hole ich mir den Tragwerksplan ins Büro rein, erkläre ihm, wie ich das ganz gern hätte, dann kriegt er von mir die Pläne, nachher bearbeitet er die, dann nehme ich die, gebe sie dem Haustechnikplaner und du drehst dich ständig im Kreis. Also unglaublich, du musst das Projekt unglaublich oft in die Hand nehmen, jeder der einzelnen Fachbereiche. Insofern verlierst du relativ rasch auch die Freude an diesem Projekt. Jetzt muss ich schon wieder was ändern. Jetzt hat der Architekt den Entwurf schon wieder geändert. Boah, jetzt kann ich da wieder mit meiner Lüftung nicht durchfahren, weil der Tragwerksplaner auf einmal einen anderen Träger braucht. Alles im Prinzip Verschwendung. Eine Verschwendung von Freude, eine Verschwendung von Zeit, eine Verschwendung von Arbeitsleistung, oder? Und das kann man, wenn man genau hinschaut, alles unterbinden. Und das ist die grundlegende Idee von Lean. Nimm es im Managementbereich her, nimm es in der Bauwelt her, nimm es im Lebensbereich her, ganz egal, wo du hinschaust. Wenn man ein bisschen fokussierter hinschaut, findet man sehr viele Dinge, die man optimieren kann, aber nicht optimieren in dem Sinne, dass man mehr Leistung in dieselbe Zeiteinheit hineinpackt, sondern die Leistung einfach ein bisschen besser macht zur Zufriedenstellung aller Beteiligten. Weil wenn du mit mehr Freude an die Arbeit herangehst, wenn ich unsere digitalen Meetings mit unseren Projektpartnern hernehme, jetzt auf einmal versteht der Bauphysiker, was der Haustechnikplaner tut. Und jetzt auf einmal versteht die Lichtplanerin, warum es da den Träger braucht. Und so erweiterst du einen gewissen Wissenspool, oder? Und dann hast du auch dementsprechend eine Vermeidung von Verschwendung. Das ist so die Grundidee von Lean. Ist aber auch, würde ich sagen, einfach eine Haltung, die wir bei uns im Büro intrinsisch eigentlich immer schon irgendwie versucht haben oder die wir intrinsisch im Büro haben und eigentlich immer schon so versucht haben zu praktizieren. Auf den Begriff Lean und Lean Construction bin ich von einem Freund vor ein paar Jahren einmal gestoßen worden, weil der hat irgendwie mitgekriegt hat, wie wir arbeiten, und der gesagt hat, das ist ja voll Lean, was ihr macht. Und dann haben wir begonnen, mit dem ein bisschen näher zu befassen. Jetzt gibt es ja eigene Wissenschaft dazu, eigene Ausbildungsstätten etc. etc. Ich habe letztes Jahr den VDI-Zertifizierung für das Lean Construction Management abgeschlossen. Also ich bin auch zertifizierter Lean Construction Manager. Schöner Begriff. Das Dokument hängt, glaube ich, bei uns im Büro Klo, oder? Weil mir diese Begrifflichkeit wirklich wichtig sind. Weil am Ende des Tages geht es darum, was du tust und nicht, was du für Zertifikate
hast. Ja, eben. Genau. Okay, also dann haben wir den Begriff auch mal geklärt. Also für mich als, ja, wenn ich das jetzt in eigenen Worten wiedergebe, letztendlich ein Ansatz, eine Methode zur permanenten Prozessoptimierung, über ein bisschen was noch besser zu machen und halt, wie du gesagt hast, Vermeidung von Verschwendung, finde ich das. Ja. Der Punkt bringt das wirklich auf den Punkt. Jetzt haben wir ja von diesem allgemeinen Ansatz von Lean gesprochen. Hast du da mal für mich so ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel vorher in Anführungsstrichen sehr, in Anführungsstrichen, falsch gemacht worden ist und was jetzt wesentlich besser geworden ist?
Falsch würde ich nicht sagen, dass wir das gemacht haben. Wir haben einfach nicht gewusst, dass es besser geht. Und ein ganz klarer Gamechanger bei uns im Büro war, dass wir uns seit rund 2 Jahren mit konkreten Prozessen beschäftigen. Also wenn wir jetzt im Büro etwas tun, dann, egal was es ist, du überlegst dir zuerst, mache ich das jetzt nur einmal explizit für dieses Projekt? Oder mache ich das bei verschiedenen Projekten öfters? Und wenn wir das bei verschiedenen Projekten öfters machen, dann gibt es eine kurze Pause, einen Schritt zurück, sich anschauen, was tue ich denn jetzt eigentlich, und dann wird versucht, quasi diesen Prozess entsprechend zu durchleuchten und eine klare Prozesskette zu formulieren, bürointern. Also da haben wir so eine Software, mit der wir das machen, wo du das halt einfach grafisch darstellen kannst. Und weil es könnte dann zum Beispiel sein, einfaches Beispiel, vor 5 Jahren hat bei uns ein neuer Mitarbeiter im Büro einfach immer gefragt, wie muss ich denn eine Baueingabe bemaßen? Das fragt jetzt keiner mehr. Weil es gibt Prozessketten im Büro, die für jeden Rechner ersichtlich sind, haben einen eigenen Pool dafür. Und dann schaust du das kurz an, dann ist die Frage geklärt. Das ist im Prinzip Vermeidung von Verschwendung, oder? Weil, also wenn ich jetzt unseren Job als Architekten hernehme, wenn du jetzt eine Timeline von 0 bis 100 hast, das, was wir in der Architektur, in der Ausbildung lernen, sind nicht die ersten 10%, sondern wir sagen, das sind ist der Prozentanteil von 10 bis 20. Das lernst du an der Architekturfakultät. Das ist kreativ sein, Räume gestalten, etc. etc. Aber die ersten 10% lernst du nicht, und die sind extrem wichtig, und viel wichtiger sind die restlichen 80%. Das lernst du auch nicht. Und wir im Büro intern gesagt, okay, wenn wir diese restlichen 80% in klaren Prozessketten strukturieren, für uns visualisieren und nachvollziehbar machen, damit vom ersten Tag an ein neuer Mitarbeiter damit arbeiten kann, dann können wir diese 80% der Zeit etwas reduzieren und haben mehr Zeit für die kreative Phase, die eigentlich das A und O ist, weil wir wollen ja entsprechend atmosphärisch stimmige Räume für unsere Auftraggeber kreieren, oder? Und da brauche ich ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Und dieses prozesshafte Denken und das Darstellen und Visualisieren von Prozessen im Büro, alles im Rahmen vom Lean Management, im Sinne von KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess und so weiter, da gibt es diesen PDCA-Zyklus und so weiter, ist für uns einfach ein unglaublicher Gamechanger gewesen. Mhm.
Jetzt ist ja die Baubranche nicht gerade dafür bekannt, dass sie immer auf alle Züge aufspringen. Häufig hört man dann auch, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht, das hat sich doch bewährt. Warum müssen wir uns jetzt hier ändern? Wie sind da deine Erfahrungen mit so einem Umfeld? Oder hast du überhaupt so ein Umfeld? Oder hat sich das auch in der Zeit gewandelt? Wie sind dann so deine Erfahrungen allgemein mit der Baubranche, vor allem der, ich sage immer gerne, konservativen Baubranche?
Man merkt eine Änderung. Also ich würde gerade sagen, so in den letzten 2-3 Jahren merkt man schon eine Änderung bei verschiedenen Unternehmen in der Baubranche. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass wir, wenn ich jetzt zu den ausführenden Unternehmen schaue, wir mittlerweile versuchen, für jedes Gewerk 2 Top-Partner für uns aufzubauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Baumeister, wo ich genau weiß, der ist im Betonbau fantastisch gut. Und dann versuche ich tunlichst jedes Projekt mit dem zu machen, weil wir nur so voneinander lernen. Und weil die linke Hand dann weiß, was die rechte tut und was sie will. Möbeltischler, alles Mögliche, oder? Genau dasselbe. Und es ist dann aber auch immer so, logischerweise sind die bei uns nicht gesetzt, weil wir machen ganz normal auch unsere Ausschreibungen. Am Ende des Tages zählt auch der Preis, aber nicht nur, es zählt die Qualität. Weil ich unseren Auftraggebern dann immer erkläre, Beispiel, unlängst hatten wir ein Projekt, wo sehr viele Möbeltischler arbeiten waren und wir die Ausschreibung auch gemacht haben und unserem Auftraggeber empfohlen haben, das mit dem Möbeltischler zu machen, mit dem wir eigentlich in der Regel immer zusammenarbeiten, weil ich genau weiß, hier gibt es tunlichst keine Probleme, weil wir uns einfach gut verstehen. Und wenn es ein Problem gibt, dann kommt er und löst das Problem, weil er genau weiß, was das Ziel ist. Der Auftraggeber wollte einen anderen Möbeltischler haben, den er privat kennt, etc. etc. Ich habe mir den Möbeltischler dann angeschaut, habe meinem Auftraggeber erklärt, ich glaube nicht, dass der richtige ist, ich glaube nicht, dass der das kann. Wir arbeiten mit echten Materialien, also keine Schichtstoffe und solche Dinge, also wirklich echtes Holz. Und da muss man halt schon ein bisschen anders arbeiten und so weiter und so fort, ein gewisses Materialverständnis auch haben. Doch, doch, der kann das. Am Ende des Tages war es dann so, dass der Bauherr dann ungefähr bei 50% die Reißleine gezogen hat. Seine befreundeten Tischler gesagt hat, du, ich glaube, das wert nichts. Hat sich von dem getrennt, hat dann unseren Tischler an Bord geholt und wir haben dann mit dem das Projekt entsprechend fertig gemacht. Es hat in der Baubranche halt auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. In der Regel erwähne ich auf der Baustelle den Begriff Lean nicht, sondern ich mache es einfach. Und es ist auf der Baustelle, wie auch mit den Planern, jetzt bin ich wieder bei unserer Kindheitserfahrung Kindergarten, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, aber wenn du sie dazu holst und im Endeffekt geht es um Motivation. Reden, reden, motivieren, motivieren. Und wenn sie nach dem 3., 4. Mal dann sehen, puh, es ist vielleicht doch gar nicht so blöd, wenn wir es so machen, oder? wenn ich jetzt auf der Baustelle so einen 6 Wochen Vorschauplan quasi habe, das ist vielleicht doch nicht so blöd, wenn ich einmal überlege, was ist denn in 3 Wochen? Wenn sie dann merken, das hat vielleicht schon Vorteile, es geht ein bisschen reibungsloser. Wunderbar. Und das schönste Feedback, was wir kriegen, weil wir ja auf unserer Website oder quasi in unserer Arbeit nicht nur unsere Bauherren befragen, wie war denn für euch die Zusammenarbeit mit uns, sondern auch die ausführenden Unternehmen fragen, wie war denn für euch die Zusammenarbeit mit uns? Weil uns das ganz wichtig ist, dass unsere potenziellen Auftraggeber auch sehen und verstehen, wie wir mit den Unternehmen umgehen. Weil man kennt eine Baustelle doch primär so, da gibt es einen Bauleiter, der auf der Baustelle steht, schimpft und schreit und alles sind Idioten und jeder macht einen Fehler und alles läuft schief, oder? Und das hat für mich aber nichts mit einem Dirigenten zu tun, sondern das ist eher mit einem Chaoten vergleichbar. Und wenn wir gutes Feedback von den ausführenden Unternehmen kriegen und unsere potenziellen Auftraggeber das sehen, dann wissen sie dafür, die können auch gut kommunizieren und der kann so ein Team auch leiten.
Sehr stark. Finde ich cool. Finde ich echt stark, weil auch die Zusammenarbeit mit den Partnern entscheidet ja über den Erfolg eines Projektes, weil wenn da die Chemie nicht passt, dann wird das halt auch nichts. Und deshalb kommt es auch sehr stark darauf an, dass man mit denen hier auch eine gute Chemie hat, auch gut zusammenarbeiten kann, sich aber auch, sagen wir mal, im Arbeitsverhältnis auch gut versteht.
Man muss aber auch dazu sagen, diese Partner musst du finden. Also das geht nicht von heute auf gleich. Du musst probieren und dann muss man sich da von dem einen oder anderen mal trennen, ganz normal. Es ist ein ständiges Arbeiten, ein ständiges Tun und man ist nie fertig. Und das ist ja das Schöne an dem Job, also an meinem Job. Es ist kein Projekt wie das andere. Es ist jedes Projekt ist individuell, jeder Bauer ist individuell. Vielleicht eine private Anekdote, ich habe immer so den Spinner gehabt, ich würde mir irgendwann einmal gern einen Maßanzug leisten wollen würden. Vor 5 Jahren habe ich geheiratet und dann habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt leiste ich mir einen Maßanzug. Bin zu einer Schneiderin gegangen und habe mir das machen lassen. Das war für mich ein unglaublich tolles Erlebnis. Das hat, glaube ich, 6 Wochen gedauert in Summe. Und der Maßanzug, der sitzt heute noch. Und so ist für uns aber auch die Arbeit für unsere Auftraggeber. Wir machen für unsere Auftraggeber Maßanzüge. Und da muss halt alles passen, vom Stoff bis zum Schnitt, bis zur Verarbeitung, bis zum Gespräch, bis zur Haptik. So ist für uns auch eine Baustelle zu führen. Und ich muss meinem Auftraggeber halt auch sagen können, du, der Handwerker ist es nicht. Oder dieses Material ist es nicht. Oder? Also du musst schon ein bisschen Kante zeigen.
Absolut, ja. Du musst auch für etwas stehen, ja, definitiv. Weil du musst auch mal dann sagen, macht einen in dem Fall jetzt nicht Sinn. Und dann auch mal lieber ein klares Nein wie ein unentschlossenes Ja, ich weiß nicht. Und schauen wir nochmal weiter. Lieber habe ich eine klare Aussage und weiß, woran ich stehe und woran ich bin. Geradeaus auch gesagt, kein Projekt ist wie das andere. Ich würde jetzt mal von deiner, jetzt mal ein bisschen privaten Seite interessieren. Was war denn jetzt für dich als Planer, als Architekt das herausforderndste Projekt, was du bisher hattest? Und wie hat man denn das gemeinsam oder wie hast du denn das gelöst?
Das herausforderndste Projekt ist eigentlich immer das, was gerade am Tisch liegt. Weil das ist immer so das Spannendste, wo geht denn die Reise hin? Wenn ein Projekt schon länger läuft, dann hat man die größten Reibungspunkte ja schon erledigt. Man weiß auch mit allem, die im Team sind, jetzt kriegen wir große Welle daher, die werden wir auch schaffen. Aber wenn du am Beginn eines Projektes bist, dann ist es halt spannend, wie kann denn das funktionieren? Sei es jetzt dieser neue Auftraggeber, wie tickt er denn dann wirklich, wenn ein Fehler passiert? Sei es diese neue Frage, die wir zu lösen haben, weil es wir haben momentan ein Projekt am Tisch, wo über Nagelmann Feste, glaube ich, die letzten 30, 40 Jahre hinweg bei einem bestehenden Volumen ständig was dazu gebastelt worden ist. Und wenn du da hinkommst und dir das anschaust, dann wird einfach nur schlecht. Weil es ein Krapfen ist, weil es ein Sammelsurium von Funktionen, Materialien und ist. Du hast so das Gefühl, da hat irgendjemand einfach alles hingeschmissen. Und dem Bauherrenpaar, die sind zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, kannst du da für uns nicht Ordnung schaffen? Quasi räumen mal auf. Und das ist so momentan so ein spannender Knackpunkt, oder? Wie schaffst du denn das, so ein statisches, starres Bauvolumen, dem dann auch eine sinnvolle und sinnstiftende Gestalt zu geben, ohne zu gravierend einzugreifen, ohne dramatische Kosten zu verursachen, etc. Also es gibt eigentlich, wenn du nach dem größten Herausforderungen fragst, ist es eigentlich immer das Projekt, das momentan am Tisch liegt oder das momentan gerade bei mir am Tisch liegt. Weil es liegen zwar alle Projekte bei mir am Tisch, weil sie dort irgendwie beginnen, aber wenn ich es dann an meinen Projektleitern übergebe, dann stiche ich immer noch mal so ein bisschen rein und schaue, wie es läuft, aber das ist ein bisschen meine oder unsere Herausforderung. Ja.
Okay, alles klar. Dann zum Abschluss die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Würde mich jetzt mal wirklich interessieren, was da dein Lieblingsbauwerk ist, ob das etwas ist, was du vielleicht auch selber entwickelt und mit begleitet hast oder ob das wirklich ein ganz anderes Bauwerk ist.
Brauche nicht lange überlegen, das ist die Kirche in Frankreich in Firminy vom Le Corbusier. Aus einem ganz einfachen Grund. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also sehr vom Herzen berührt, nenne ich es einmal so. Und ich kann mich erinnern, ich war in meiner Studienzeit in dieser, also wer die Kirche nicht kennt, Le Corbusier kennt man vermutlich. Und der Le Corbusier hat diese Kirche in Firminy gebaut, ist also ein Stadterweiterungsgebiet, hat auch ein Sportstadion und sowas dazu gebaut. Und er ist kurz nach Baubeginn ist er verstorben und die Kirche wurde dann nie fertig gebaut. Und man hat dann, ich glaube, vor 10, 15 Jahren hat man beschlossen, oder länger zurück hat man beschlossen, die Kirche dann doch fertig zu bauen. Und sie ist vor, glaube ich, 15 Jahren oder sowas, oder ist schon länger her, was jetzt nicht mehr genau, vielleicht sind es auch schon 20 Jahre her, wurde sie fertig gebaut. Und das Schöne an dieser Geschichte, mag sie stimmen oder nicht, es ist zumindest eine schöne Geschichte. Bei Baubeginn war ein Lehrbub auf der Baustelle und dieser Lehrbub hat dann sozusagen bei Fertigstellung als greiser Pensionist hypothetisch diesen Schlussstein in das Kirchengewölbe hineingesetzt, wobei diese Kirche kein Gewölbe hat. Die Kirche schaut eher aus wie eine Raketenabschussstation. Und ich war in dieser Kirche vor Jahren, wo ich noch an der Uni Assistent war, habe ich eine Exkursion dorthin gemacht bei meinen Studierenden, weil ehrlich gesagt ich mir die Kirche einfach anschauen wollte. Und ich kann mich heute noch erinnern, also wenn ich jetzt darüber erzähle, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn du in dem Raum drinnen bist, was der Le Corbusier dort mit dem natürlichen Licht gemacht hat. Also das, da geht das Herz auf, oder? Und das ist eigentlich unsere grundlegende Intention als Architekten. Ja, die Bautechnik, die Zusammenarbeit, das Lean-Management, die Baustelle, das ist alles Handwerk und Handarbeit. Das muss man können, ohne Zweifel. Wenn da was schief geht, hast du ein Problem. Aber der Anfang bei uns im Büro ist die Emotion, ist wie schaffe ich einen Raum, der mein Gegenüber berühren kann? Wie klingt der Raum? Wie hart? Wie weich? Wie soft? Wie angenehm? Wie hell? Wie dunkel ist der Raum? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich nicht wohl? Das sind unsere ersten Intentionen, wenn wir ein Projekt herangehen. Und diese Intentionen müssen am Ende des Projektes auch noch da sein. Und wenn jetzt diese Kirche einnehmen, wenn du von meinem Lieblingsbauwerk sprichst, dann ist es das. Weil da gibt man, es gibt viele Gebäude, wo mir das Herz aufgeht, aber das war so ein bisschen, also wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich mir ein paar Bilder von dem Projekt an, dann geht es mir wieder gut.
Okay, sehr schön. Ja, schöner Abschluss. Thomas, vielen Dank dafür. Und dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und auch für die tollen, spannenden Einblicke. Und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und weiterhin spannende Projekte.
Herzlichen Dank, darf mich auch bei allen bedanken. Euch alles Gute und Hauptsache gesund bleiben.
Das ist das Wichtigste.